Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was macht Golda Baden aus Maxim Gorkis Sommergästen? Wem widmet das Whitney Museum in New York endlich eine Ausstellung? Und was sagt die baden-württembergische Kunstministerin über die Zukunft der Kunsthalle Baden-Baden? Themen dieser Stunde. 1904, als Russland noch das Reich des Zaren war, traten sie zum ersten Mal auf Maxim Gorkis Sommergäste. Die hochnäsigen Bildungsbürger, die aus der Stadt aufs Land geflüchtet waren, um sich beredt zu streiten und alkoholisiert zu langweilen. Golda Baden und Regisseurin Isabel Redfern haben es nach ihrer schwarzfeministischen Adaption von Tschechows Drei Schwestern wieder getan. Die eigene Version eines Theaterklassikers auf die Bühne gebracht.
Na, hier, wie sieht's aus? Jetzt schau mal, hier, wie sagt Bruno immer? Buona Vista, Buona Ventura. Mi casa, nee, tu casa ist mi casa jetzt. Nee. Schau mal, ja? Das ist eine absolute Rarität bei der Lage.
Ja, was hast du bezahlt?
Du, das kann ich alles abschreiben.
Eine Tatsche.
Nee, Finca. Das ist ja. Eine Finca. Andalusien vor der Tür. Das ist wie Malle.
Aus Dacia, Golda Badens Version von Maxim Gorkis Sommergäste. André Mumot war für Fazit bei der Premiere in den Berliner Sophiensälen. 120 Jahre nach der Uraufführung ist das Stück also ganz und gar im 21. Jahrhundert angekommen?
Ja, in dieser Aufführung auf jeden Fall. Es ist auch nicht mehr das Stück, das muss man sagen. Golda Baden hat ein eigenes Stück geschrieben. Da ist der Gorki sozusagen nur so ein Absprungspunkt. Es ist so eine ähnliche Konstellation. Also Freundinnen treffen sich eben Intellektuelle aus der Stadt im Berliner Umland auf einer Datscha. Und hin und wieder verstreut über den Abend gibt es so einzelne Zitate aus dem Gorki-Stück, so zentrale Sätze aus dem Stück, die eben auch so ein bisschen vielleicht noch in die heutige Zeit passen könnten. Aber es ist eigentlich ein vollkommen neu geschriebenes Stück.
Und das geht wie?
Das handelt eben davon, dass Frauen, die eigentlich in Wohlstand leben, in dieser Datscha sich treffen, um ein Wochenende miteinander zu verbringen, bei dem es wohl offensichtlich darum geht, dass sie eine Aufführung auf die Bühne bringen wollen für sich, in der sie ihre Männer parodieren. Das ist also so ein bisschen der feministische Anlass des Ganzen. Das Besondere ist hier natürlich, das ist ja wie bei den Sisters in dem Stück, was Golda Baden und Isabel Redfern 2022 an der Volksbühne zu so einem großen Erfolg gemacht haben, die Schwestern von Tschechow, dass es hier eben im Wesentlichen um Frauen, die nicht weiß sind, geht. Also um Women of Color, könnte man sagen. Und hier passiert heute Abend auch wirklich was Erstaunliches, weil diese Frauen sich aus der typischen Zuschreibung rausziehen, die wir von ihnen an so einem Abend erwarten würden. Sie spielen eigentlich erstmal nicht die Diskriminierungsopfer. Das ist nicht das, was im Mittelpunkt steht, sondern sie spielen diese Elite, diese Bildungsbürger, die Sie auch am Anfang erwähnt haben, diese Frauen, denen es eigentlich wahnsinnig gut geht und die eigentlich nur Luxusprobleme haben. Und das ist schon eine kleine Provokation.
Eine kleine Provokation. Das Stück war ja jetzt mit Spannung erwartet worden. Sind die Spannungen erfüllt worden sozusagen?
Ja und nein. Also erstmal muss ich wirklich sagen, dass ich das bemerkenswert finde, dass man eben sagt, wir können als schwarze Schauspielerinnen zum Beispiel eben jetzt auch unsympathische Frauen, reiche Frauen auf der Bühne spielen. Wir müssen hier nicht irgendwie ständig aktivistisch sein. Es wird auch mal in dem Stück gesagt, wir sollten eigentlich aktivistischer sein, aber wir müssen ja auf die Seychellen fliegen und wir müssen uns darüber Gedanken machen, ob unsere Kinder wirklich ins Elite-Internat gehen sollen oder nicht. Das ist erstmal beeindruckend. Was dann aber gesellschaftskritisch da rausgezogen wird, ist doch sehr dürftig und das wiederum hat mich auch überrascht. Also es geht dann eben darum, dass diese Frauen alle mit weißen, reichen, westdeutschen Erben verheiratet sind oder mit denen Beziehungen haben. Und dann wird sich einerseits über diese Männer lustig gemacht, andererseits geht es auch darum zu zeigen, dass diese Frauen sich an die gewissermaßen auch verkaufen. Dann wird darüber gesprochen, ob da AfD gewählt wird im Berliner Umland oder nicht, ob sie selber leben. Links oder rechts sind. Und all diese Themen, Feminismus, Ost-West-Konflikt, das wird alles so ein bisschen in dieses Stück mit hineingezogen, aber nichts wird eigentlich zu Ende erarbeitet. Und deshalb bleibt so ein flauer Eindruck einer Boulevardkomödie eigentlich, wobei eben das Besondere ist, dass die diskriminierte Person an diesem Abend eine weiße ostdeutsche Frau ist, eine Mutter, die arbeitslos ist. Die wird an diesem Abend von Peggy Bachmann gespielt. Und die ist eigentlich diejenige, die in diese Rolle der Außenseiterin der Gesellschaft gedrückt wird. Die begeht dann auch einen Selbstmordversuch am Ende des Stückes und eben diese reichen, nicht weißen Frauen sagen, aber davon werden wir uns doch jetzt wohl hoffentlich unser Wochenende nicht kaputt machen lassen.
Reichte Ihnen diese Bissigkeit beziehungsweise wie stand's ums Tempo? War es rasant oder war es dann doch eher so, dass man sagte, gut, ich gucke dann jetzt mal zu, ein bisschen kenne ich die Geschichte ja schon.
Ja, also ich fand, dass es als Komödie, so wie es eben angelegt ist, leider nicht so richtig gut funktioniert hat. Schön ist zum Beispiel das Bühnenbild von Lani Tranduk, das sollte man mal erwähnen. Das ist so ein Wald aus Weidenzweigen und Hängematten. Das sieht erstmal wunderschön aus und es ist auch ein musikalischer Abend. Es gibt so Choreografien von Ute Pliestermann, immer mal wieder Musik, es wird getanzt. Das sind fast so die stärksten Momente. Es gibt eine ganz großartige Version von Griechischer Wein, dem Udo Jürgens Klassiker, den sie ganz gespenstisch aufführen und singen und man plötzlich merkt, da sind so viel Vorurteile und Klischees über Ausländer und Exotik und Deutsche drin. Da denkt man, hier könnte sich jetzt eine Tür öffnen, hier könnte eigentlich was passieren. Aber die eigentliche Geschichte halte ich für relativ schwach auf die Bühne gebracht. Diese Konflikte wirken herbeigeholt, weil sie sich im Grunde genommen eben doch an dem Gorki orientieren und man denkt, heutzutage, wo eben der Rassismus immer weiter zunimmt, wo die AfD wirklich immer größere Wahlsiege auch im Berliner Umland einfährt, dann so eine Geschichte zu erzählen, wo Menschen mit einer Migrationsgeschichte, die nicht weiß sind, plötzlich die absoluten Luxusleben führen und sich nicht wirklich Gedanken über die Realität machen wollen, wie eben bei Maxim Gorki in den Sommergästen. Das fand ich schwierig, das fand ich auch zum Teil nicht besonders stark gespielt, weil es so in so einem oberflächlichen, leicht hingespielten Komödienton bleibt. Und ich hätte mir da mehr Wirklichkeit gewünscht, die da doch reinbricht. Ich glaube, das hätte dieser Abend wirklich gebraucht auch.
Ein enttäuschter André Mumot nach der Premiere von Dacia in den Berliner Sophiensälen. Die nächsten Vorstellungen sind morgen und übermorgen. Als Alvin Ailey 1931 in Texas geboren wurde, war das Wort Afro-American noch lange nicht erfunden. Aber womöglich gaben ihm die Texte von James Baldwin Kraft, denn mit seiner Kompanie revolutionierte er den Tanz. Im Whitney Museum of American Art ist 34 Jahre nach seinem Tod eine erste, dafür aber große Ausstellung eröffnet worden, die sein Schaffen würdigt. Andreas Roberts über gelebte Visionen.
Man betritt die Ausstellung und spürt sofort, dass Edges of Ailey keine gewöhnliche Ausstellung ist. Alle Wände sind in Rot, Skulpturen, Bilder, kleinere Videoinstallationen und Glasvitrinen mit Tagebüchern stehen auf roten Teppichen wie auf Inseln und ein dynamischer Zusammenschnitt von Aileys Leben und seinen Choreografien wird in einer Schleife über eine Videoinstallation abgespielt, die wie ein langes Band an den Wänden entlangläuft. Eine lebensgroße Ballerina von Karen Davis aus weißem Gips mit in die Höhe gestrecktem Bein begrüßt die Besucher. Die Fläche, die durch ihr Kleid in dieser Haltung entsteht, wirkt wie das Segel eines Bootes. Kuratorin Adrian Edwards.
Das Design ist von zwei Aspekten geprägt. Zum einen ist es das Theater, in dem wir Ailey normalerweise begegnen würden, mit seinen roten Vorhängen und seinen roten Sitzen, typischerweise alles aus Samt.
Aber das Rot steht auch noch für einen anderen Aspekt, erklärt die Kuratorin.
But also it sort of is definitely a tribute to his blood memories, as he called them, which is all of these different aspects of black southern life in the United States kind of soul.
Aber es ist auch eine Hommage an seine Bluterinnerungen, wie er sie nannte. Das heißt, an all die verschiedenen Aspekte des schwarzen Lebens im Süden der Vereinigten Staaten. Eine Art Seelenleben, ein Gefühl für einen Ort, der ihm sehr wichtig war und den er in seine Arbeit einbrachte. Die Idee dieser Art von Arbeit, wenn man sie im Kontext seiner Choreografien sieht, wie das buchstäbliche Pflücken von Baumwolle oder die Rituale, die Teil der Gottesdienste Gottesdienste waren, hat alles eine Beziehung zur Bewegung. Es war uns wichtig, dies für den Betrachter zu visualisieren.
Make their way into the choreography. So it was important to actually, in a way, visualize that for the viewer.
Visualisieren, zum Beispiel durch Plastiken und Gemälde, die Aileys Themen aufnehmen oder gar in seinen Tagebüchern erwähnt werden. Zum Beispiel John Biggers Ölgemälde The Scarecropper von 1945. Vor dem fast schwarzen Hintergrund einer Holzwand steht ein alter Baumwollpflücker mit großen knöchrigen Händen und tief zerfurchtem Gesicht. Sein Haar ist weiß wie die Baumwolle, die er pflückt. Seine geschlossenen Augen geben seinem Gesicht einen friedvollen Ausdruck. Diese Mischung aus Schmerz, Arbeit, Armut, aber auch Frieden und Schönheit finden sich auch in Aileys Choreografien wieder.
Eines der Dinge, auf die wir sehr viel Wert gelegt haben, ist, dass wir uns sehr nah an Ailey selbst halten, an das, was er geschrieben hat, was er uns erzählte, die Arten von Tänzen, die er machte. Die Konturen der Show sind also stark von seinen Archiven und insbesondere seinen Notizbüchern geprägt, aber auch von den aufgezeichneten Interviews, die er geführt hat.
Aileys Notiz- und Tagebücher stehen im Zentrum der Ausstellung. Oft sind neben den Vitrinen mit den Originalblättern digitale Ausgaben, in denen man weiterblättern kann. Sie geben einen privaten Einblick in sein Leben, von seiner täglichen Routine und seinem künstlerischen Denken bis hin zu den Anforderungen des Tourneebetriebs und der Auseinandersetzung mit seiner Homosexualität. Viele der ausgestellten Arbeiten gehören zu der Crème de la Crème afroamerikanischer Kunst. Kerry James Marshall, Jacob Lawrence, Faith Ringgold, Theaster Gates abstrakte Arbeit Minority, Majority, die ganz aus auseinandergeschnittenen Feuerwehrschläuchen besteht, Alma Thomas, Mars, Dust, Jean-Michel Basquiat, Hollywood Africans und Fotografien von James van der Zee und Gordon Parks. Am Ende des Videozusammenschnitts im Raum geht ein Kameramann durch die Garderoben und die Tänzer rufen Genesungswünsche. Es ist 1989 und Alvin liegt in den Folgen von AIDS schwer erkrankt im Krankenhaus. Ein berührender Moment, dem eine große Stille im Raum folgt.
The very proposition that a black male dancer.
Allein die Tatsache, dass ein schwarzer Tänzer eine international anerkannte Kompanie leiten konnte, machte ihn wirklich einzigartig. Wenn man also schwarz ist und von diesem Punkt aus tanzt, denkt man immer an Ailey, egal ob man stilistisch mit ihm übereinstimmt oder nicht. Man ist sich seines Einflusses bewusst.
Aware of his imprint for sure.
Edges of Ailey zeigt auf faszinierend persönliche Weise die Welt, die Alvin Ailey umgab. Seine Freunde, seine Kollaborateure und seine Arbeit. Und den Ausstellungsmachern ist dabei gelungen, eine dynamische und energetische Atmosphäre zu erzeugen, die notwendig scheint, wenn ein Kunstmuseum über einen der wichtigsten Tänzer des 20. Jahrhunderts eine Ausstellung macht. Absolut sehenswert.
Edges of Ailey, die Ausstellung ist bis zum 9. Februar im Whitney Museum in New York zu sehen. Geschichte und Kunst, zwei sehr unterschiedliche Ressorts. Sie müssen sich demnächst 700 Quadratmeter Ausstellungsfläche teilen, denn das große, gediegene Badische Landesmuseum wird mindestens 5 Jahre saniert und zieht in die Kunsthalle Baden-Baden, die ambitioniert Zeitgenössisches seit 1909 präsentiert. Das sorgt für Kritik. Ist sie berechtigt? Was passiert mit der freien und festangestellten Belegschaft? Petra Olschowski ist die Kunstministerin von Baden-Württemberg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Die Kunsthalle müsse ab April nächsten Jahres, wenn der Vertrag der derzeitigen Direktorin abgelaufen ist, die Arbeit einstellen. Ein neues Team dürfe nicht mehr antreten. Das war heute im Tagesspiegel zu lesen. Stimmt das?
Naja, das stimmt nicht so ganz. Das ist eine sehr zugespitzte Version. Die festen Beschäftigungsverhältnisse sind gesichert. Das bereits geplante, vorbereitete Programm bis 2026 findet statt. Und auch die Kunsthalle Baden-Baden bleibt ein Ort der Kunst unter dem Namen Kunsthalle Baden-Baden. Sie bietet sozusagen einem Gast Platz.
Sie haben gesagt, die bereits eingetüteten Projekte der Kunsthalle Baden-Baden bis 2026 seien gesichert, ebenso die Arbeitsplätze der Festangestellten. Was wird denn dann aber ab 2026?
Tatsächlich gibt es dazu jetzt die Gespräche. Der Direktor des Badischen Landesmuseums, Eckhard Köhne, hat in den letzten Tagen mit dem Team der Kunsthalle gesprochen und wird jetzt zusammen mit den Kuratorinnen und Kuratoren der beiden Häuser die Programmatik ab 2026 entwickeln. Da wird es natürlich Sachen geben, die historischer ausgerichtet sind anhand der Sammlung des Badischen Landesmuseums. Die Kunsthalle Baden-Baden hat keine Sammlung, es ist ein reines Ausstellungshaus. Und es wird aber auch, so ist die Planung, zeitgenössische Kunst dort stattfinden und in welcher Form und wie werden die Kuratorinnen und Kuratoren miteinander entwickeln. Das ist ja nicht die Aufgabe der Politik, sondern die Aufgabe derer, die fachlich dafür zuständig sind.
Aber ist es denn tatsächlich produktiv, wenn jetzt mit der Direktorin der Kunsthalle jemand verhandelt, der ab April nächsten Jahres nicht mehr da ist?
Es gibt ja nicht nur die Direktorin der Kunsthalle Baden-Baden, Frau Ilk, sondern es gibt die Kuratorinnen und Kuratoren des Teams, die feste Verträge haben. Ich vermute, dass sie in erster Linie mit denen geführt werden, die auch in Zukunft für die Kunsthalle mit Verantwortung übernehmen in fachlicher Hinsicht.
Sie haben gerade gesagt, es wird möglicherweise so aussehen, dass die Ausstellungen in der Kunsthalle historischer werden. Können Sie vor diesem Hintergrund verstehen, dass es Sorgen gibt, die Kunsthalle könnte demnächst eben keine Kunsthalle mehr sein?
Ja, ich kann das verstehen. Sicher ist das eine Entscheidung, die wir getroffen haben, die man kritisch sehen kann. Jetzt muss man auch einbeziehen, dass wir uns mit der Kunsthalle Baden-Baden in den letzten Jahren in einer anspruchsvollen Situation befunden haben. Also es gab jetzt in den letzten Jahren hohe Personalfluktuation, wenig Kontinuität. Auch die Anbindung an die Stadtgesellschaft war aus ganz unterschiedlichen Gründen schwierig. Und wir haben uns daher entschieden, die Direktion eben jetzt nicht sofort neu auszuschreiben, sondern mit dem Haus zusammen die Konzeption der Zukunft über einen gewissen Zeitraum neu zu entwickeln. Und wir werden die Zeit des Interims auch dafür nutzen. Also es wird einerseits eine Programmatik geben, die eben mit Landesmuseum und Kunsthalle zusammen entwickelt wird vor Ort. Und gleichzeitig wollen wir uns fragen, was ist dieser Ort Kunsthalle Baden-Baden, der eben ohne Sammlung in direkter Nachbarschaft zum Museum Burda eine Programmatik zeichnet. Und wir wollen diese 5 Jahre dafür nutzen, das Profil zu schärfen, um dann die Direktion in der Gegenwartskunst neu auszuschreiben.
Das Renommee der Kunsthalle Baden-Baden ist groß. Sie haben es gesagt, das Publikum nimmt das Haus nicht so an, wie Sie es sich wünschen. Verstehe ich dann richtig, dass für Sie ein Haus, das populärer ist, die langfristige Perspektive ist?
Überhaupt nicht. Besucherzahlen können und sollten nie allein ausschlaggebend sein. Es kommen immer mehrere Faktoren zusammen. Und ich persönlich bin auch aufgrund meiner Biografie ganz im zeitgenössischen Kunstleben verankert. Aber man muss schon gucken, ob eine Institution sozusagen die Anbindungen auch an andere Institutionen, an Partnerinnen und Partner so aufnehmen kann, dass ein kreatives Miteinander passiert. Und ich habe ja gesagt, aus unterschiedlichen Gründen, auch die Pandemie spielt da eine Rolle, andere Faktoren kamen dazu, hat das aus unserer Sicht in der Kunsthalle Baden-Baden in letzter Zeit nicht mehr ganz gut funktioniert, was nicht nur mit Qualitäten vom Team, sondern es hat auch mit Strukturfragen zu tun. Es hat übrigens auch mit Finanzierung zu tun. Die werden wir uns angucken müssen, um aus meiner Sicht die gute Grundlage zu legen, in Baden-Baden, an einem besonderen Ort, in auch besonderen historischen Räumen, eine Entwicklung für die Gegenwartskunst zu nehmen, die nicht nur was die Besucherzahlen angeht, sondern auch was die Partnerschaften angeht und die Relevanz am Standort angeht, vielleicht nochmal andere Möglichkeiten entwickelt.
War Charla Ilk nicht gewillt, sich da auf den Untermieter zuzubewegen?
Wir haben mehrere Gespräche miteinander gehabt und haben am Ende gesehen, dass wir da nicht zusammengekommen sind. Aber die Entscheidung für diese Kooperation mit dem Badischen Landesmuseum ist gefallen, nachdem wir wussten, dass es keine Verlängerung und keine weitere Amtszeit von Frau Ilk in Baden-Baden geben wird.
Sie haben es selber angesprochen, ist das Muss in ganz Deutschland zu sparen auch ein Grund, jetzt die Kunsthalle Baden-Baden genommen zu haben, die ja eine sehr kleine Ausstellungsfläche hat und für das große Landesmuseum ja auch gar nicht richtig Platz bietet?
Es ist ganz klar, dass wir nicht die Sammlung des Landesmuseums in der ganzen Breite in Baden-Baden werden zeigen können. Und das ist auch nicht das Ziel. Tatsächlich war die Überlegung, was macht man denn, wenn man ein Museum über eine sehr lange Zeit schließen muss? Und die 5 Jahre werden für die Schließung nicht reichen. Das wird nur auch ein Teil dieser Baumaßnahmen sein. Was bedeutet das? Hat die Öffentlichkeit nicht auch ein Recht, in Teilen an dieser Sammlung weiter teilzuhaben? Man findet nicht an jedem Standort sofort Partnerinnen und Partner in den Größenordnungen, die da passen. Das sind Experimente und ehrlich gesagt, ich bin auch neugierig darauf. Was wird denn nun in der Kunsthalle Baden-Baden passieren in diesem Miteinander? Das war eigentlich der Hauptpunkt. Wir haben diese Entscheidung nicht aus finanziellen Gründen getroffen. Auch das Land Baden-Württemberg muss in den nächsten Jahren, sage ich mal, sparen. Auch wir haben nicht mehr die Möglichkeiten. Wir haben den Kulturhaushalt in den letzten 10 Jahren um 50% erhöht. Und wir werden, so hoffe ich jetzt, der Haushalt ist jetzt in der Beratung im Landtag, aber wir werden keine großen Kürzungen, so hoffe ich und so sieht es im Moment aus, in den nächsten Jahren im Kulturbereich verkraften müssen. Und das heißt, wir werden an der Stelle nicht sparen, sondern wir werden mit den Haushalten, die da sind, diese Kooperation voranbringen. Aber möglicherweise wird an anderen Orten und vielleicht auch irgendwann in Baden-Württemberg eine Situation eintreten, wo man gucken muss, ob die Vielfalt der Einrichtungen in einem neuen Miteinander auch mal anders organisiert wird oder vielleicht auch für eine Zeit anders organisiert wird. Ich finde, Kooperationen von miteinander kann durchaus auch positiver Effekt sein. Ich werde mich immer dafür einsetzen, dass der Kulturhaushalt so hoch wie möglich ist und wir da keine Einsparungen vornehmen müssen. Aber ungeachtet dessen sehen wir in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft, ich bin ja auch für den Wissenschaftsbereich zuständig, dass neue Formen der Zusammenarbeit, transdisziplinär, interdisziplinär, zwischen Institutionen für mehr Innovation, Beweglichkeit, Sichtbarkeit, Spannung sorgt, als wenn jede Institution immer in ihrem Schneckenhaus bleibt. Ich bin deswegen eigentlich wirklich gespannt auf das, was da jetzt passiert. Ich hoffe, dass es gelingt. Es kann auch sein, es geht schief. Das gehört halt dazu. Aber wir werden das jetzt miteinander probieren. Und ich glaube, dass es eine gute Perspektive sein kann.
Petra Olschowski, die Kunstministerin von Baden-Württemberg. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Herzlichen Dank an Sie.
Weiter geht's mit Frederik Würwig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Moderator Jan Böhmermann hat mit seiner ZDF-Show Lass dich überwachen den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Der 43-Jährige setzte sich mit dem noch relativ jungen Konzept am Abend in der Kategorie Beste Unterhaltung Show durch. Das Nachsehen hatte unter anderem die RTL-Tanzshow Let's Dance. Auch die Dramaserie Die Zweiflers der ARD gewann mehrere deutsche Fernsehpreise. Darsteller Aaron Alteras wurde in Köln als bester Schauspieler geehrt, Darstellerin Suni Mellis als beste Schauspielerin. Die ganze Produktion wurde als beste Dramaserie ausgezeichnet. Als beste Dokumentation wurde Hamas-Angriff aufs Festival Die Überlebenden des Wüstenraves von Arte und ZDF gewürdigt, als beste Informationssendung der ARD-Talk Maischberger. Als bester Fernsehfilm wurde Ich bin Margot Friedländer vom ZDF geehrt. Das alte Opernhaus des Jahres ist das neue. Zum 3. Mal in Folge hat die Oper Frankfurt den Titel bekommen. Insgesamt wurde das Haus zum 8. Mal damit ausgezeichnet. Entschieden hat das eine Umfrage der Fachzeitschrift Opernwelt unter mehr als 40 Kritikerinnen und Kritikern. Zur Begründung sagte Jürgen Otten von der Opernwelt im Deutschlandfunk:
Die Oper Frankfurt hat A, ein sehr gutes Gespür für die Stücke, die in einer Saison zusammenpassen. Also das gesamte Gefüge passt dramaturgisch sehr gut zusammen immer. Sie haben eine bunte Mischung, sie haben immer wieder Raritäten dabei, sie haben Wiederentdeckung dabei, sie haben Stücke dabei, die man gar nicht kannte oder nicht zu kennen glaubte. Und dann haben sie natürlich ein wahnsinnig gutes Händchen für Regisseurinnen und Regisseure. Und vielleicht ist das eine kleine Grußadresse auch an die anderen Häuser. In diesem Jahr haben sie 7 Regisseurinnen gehabt.
Eine von ihnen, Lydia Steyer, wurde für ihre Inszenierung von Verdis Aida als Regisseurin des Jahres ausgezeichnet. Auch John Osborne, der Sänger des Jahres und der Chor des Jahres, singen an der Oper am Main. Aus Stuttgart kommt die Uraufführung des Jahres, Bernhard Langs Dora an der Staatsoper Stuttgart. Dass Rave politisch ist, war eine der Grundüberzeugungen von Achim Schepanski. Nun ist er Gründer des einflussreichen Frankfurter Labels Force Incorporated Music Works, FIC, und Mil Plateau mit 67 Jahren gestorben. Frankfurt am Main war Anfang der 1990er Jahre das deutsche Zentrum der elektronischen Musik, als Schepanski FIC als Statement gegen kommerziell erfolgreiche Feiermusik gründete. So hieß bei seinem Label ein Track des Produzenten Alec Empire, Hetzjagd auf Nazis, als Statement gegen die brennenden Asylbewerberheime dieser Jahre. 1996 startete er das experimentellere Label Miel Plateau, mit dem er den Schwerpunkt von der Politik auf die Philosophie verlagerte. Der Name war einem Werk des französischen Philosophen Gilles Deleuze und des Psychoanalytikers Félix Guattari entlehnt. 2004 gingen die beiden Labels in Konkurs. 2018 versuchte Schepanski, Miel Plateau wiederzubeleben und veröffentlichte Alben zum Teil als Download. Außerdem schrieb er Romane und kapitalismuskritische Theorien.
Fazit Film.
Ein Blockbuster kündigt sich womöglich an, Megalopolis, der neue Film von Francis Ford Coppola. Auch Christopher Nolan hat eine prominent besetzte Geschichte am Start, aber Jörg Taschmann interessieren in dieser Woche eine Doku und eine Familienkomödie.
Ich spür das Muss auf meiner Haut und versinke in dem weichen, bunten Laub, auch wenn ich nicht an Wunder glaub. Es ist so schön, dass es mir fast den Atem raubt.
Guck dir diese Welt an, wie der Mensch sie gerade verändert. Manche Bäume waren schon da, da rannten Mammuts durch die Wälder.
Wir zerstört mit Motorsäge, was da wuchs über Jahrzehnte. Aber wir zerstören mit Liebe eure Pläne.
Das ist die dritte Folge von Die Schule der magischen Tiere, freigegeben ab 0 Jahren. Was passiert hier im Wald?
Das ist relativ überschaubar, um was es da geht. Es ist ein Wald, der ist bedroht und eine ganze Schulklasse versucht dann in einem öffentlichen Auftritt dazu umzumünzen, dass dieser Wald gerettet werden kann. Und weil die Protagonistinnen und Protagonisten mittlerweile älter geworden sind, spielt Liebe, amoröse Verwicklung nun mittlerweile auch schon eine Rolle. Da gibt es die blonde Helene, eine Influencerin, die von Silas, einem sehr sportlichen Jungen, doch sehr gemocht wird. Und dann gibt es einen etwas peinlichen Schuldirektor, der sich in die Direktorin eines Naturkundemuseums verliebt. Aber viel mehr muss man eigentlich zur Geschichte auch nicht sagen. Es ist eher das Wie, dass es eben hier sprechende Tiere gibt, die nur von Kindern gehört werden können, während sobald Erwachsene auftauchen, diese Tiere entweder versteinern oder eben zu kleinen kuscheligen Kuscheltierchen werden.
Und sind es eben diese magischen Tiere, die so erfolgreich sind, dass den zweiten Teil der Schule der magischen Tiere fast 3 Millionen Menschen gesehen haben?
Ich glaube, es ist einfach diese Mischung. Es ist ja sogenanntes Family Entertainment. Das Wort Kinderfilm ist ja verpönt. Das sagt man ja nicht mehr. Und es wird hier wirklich geschafft, Kinder anzusprechen, aber eben auch Jugendliche. Und gerade diese Helene spielt ja eine Influencerin. Und die bekommt Anfang des dritten Teils ein neues Tier.
Das ist Karajan.
Von Karajan.
Okay, also ich bin Helene.
Helene?
Helene mit H.
Sag ich doch. Helene, mit A.
Er kommt aus Frankreich, Paris.
Auf jeden Fall passen Helene und du super zusammen. Du wirst ihre Villa lieben.
Ah, dann bist du die mit der Villa.
Ja, genau, die mit der Villa.
Wunderbar, dann können wir werden ein Team.
Also das ist ein ziemlich gut gemachter Mix aus Teenie-Film, Fantasy, lächerlichen Erwachsenen mit einer Prise Romantik und eben auch Musical-Einlagen. Wir haben das ja gerade eingangs gehört. Und auch dieser dritte Teil versteht es dann, eben Kinder anzusprechen durch mehr Klamauk, tollpatschige Erwachsene und eben diese sprechenden Tiere. Die finden natürlich jüngere Kinder total süß. Man muss aber kritisch anmerken, dass ehrlich gesagt nur die jungen Darstellerinnen und Darsteller mich hier überzeugt haben. Gestandene Meme wie Justus von Dinani, Meltem Kaplan oder auch Milan Peschel chargieren doch sehr arg und geben dem Affen viel zu viel Zucker. Also da hätte man sich ein bisschen mehr Zurückhaltung gewünscht. Und man muss eben auch sagen, das ist dann auch nur ein Abklatsch oder eine Art deutsche Harry Potter Variante, die eben für Kinder und Jugendliche ganz gut funktioniert. Aber für Erwachsene, die da ohne Kinder oder ohne Familienanhang reingehen, ist das dann doch ein bisschen sehr dünn geraten. Und einen internationalen Anspruch hat das nun auch nicht wirklich. Ich hat man ein bisschen geschaut, ob das sich ins Ausland verkauft hat. Also bis auf Polen, wo dann der erste Teil mal 125.000 Zuschauer gemacht hat, ist das im Ausland relativ unbekannt. Man muss aber sagen, es ist wenigstens mal der Versuch, was anderes zu machen, ein bisschen Fantasy zu machen, Special Effects zu machen. Insofern ist das ganz ehrenwert und es funktioniert ja auch. Und gerade jetzt, wo die Kinozahlen im Keller sind, wird dieser Film in dieser Woche, glaube ich, die Kinozahlen nach oben treiben.
Die Doku Die Kinder aus Korntal ist alles andere als Unterhaltung. Was passierte Kindern in Schwaben?
Ja, es ist wirklich ein erschütternder Dokumentarfilm über jahrzehntelangen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in Kinder- und Jugendheim der evangelischen Brüdergemeinde im schwäbischen Korntal. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Und erst als Detlef Zander seine Leidensgeschichte 2013 öffentlich machte, ließ sich eben dieser Missbrauchsskandal nicht mehr vertuschen.
Dieses Kinderheim war für Außenstehende ein Paradies.
Statt der Gute-Nacht-Geschichte haben wir unsere Prügel gekriegt.
Das war ein Gefängnis und eine Hölle. Da habe ich dann gesagt, entweder ich trete jetzt ab vor dieser Welt oder ich gehe in die Öffentlichkeit.
Also das war Detlef Zander, und was so erschütternd eben auch an diesen Geschichten ist, es gab sehr viele Kinder und Jugendliche, die sich das Leben genommen haben, weil sie diese Gewalt nicht mehr ertragen haben. Und ich muss ehrlich sagen, die erste Hälfte des Films fand ich fast nicht zu ertragen. Diese Schilderungen, die zwar nur aus dem Off erzählt werden, wie Kinder jeden Tag verprügelt werden, vor allen Dingen eben abends, wie mit einer kompletten Empathielosigkeit ihnen begegnet wird. Wenn ein Junge erzählt, er sei vergewaltigt worden, wird er von der Erzieherin nochmal geschlagen und bedroht, er hätte darüber nicht weiter zu reden. Und ich will da auch gar nicht weiter jetzt auf Details eingehen, aber es ist für einen Zuschauer, für einen Betrachter ganz schwer, diese Geschichte zu ertragen. Und im zweiten Teil geht es dann nicht nur um die Opfer, sondern auch, wie die heutige Leitung mit diesem Missbrauchsskandal eben umgeht, wie das versucht wird, juristisch aufzuarbeiten. Aber auch das ist am Ende sehr unbefriedigend, weil die Entschädigungszahlen sehr gering sind, dann teilweise sogar angezweifelt werden von der heutigen Leitung. Da fällt dann einmal der Satz, eigentlich wollte doch Detlef Zander nur Gerechtigkeit, nun will er plötzlich Geld. Also solche Sachen finde ich dann schon sehr, sehr zynisch. Insofern ist es ein Film, der einen sehr ratlos irgendwie zurücklässt. Die Form ist ganz interessant, weil es wird teilweise auch mit Animation gearbeitet, da wo man keine Bilder darstellen könnte. Das ist sehr zurückhaltend, und man sieht eben einfach auch diese Gebäude immer wieder, auch wie sie heute aussehen. Ein bisschen Archivmaterial ist auch dabei. Also es ist schon ein Film, der sehr unter die Haut geht und aus dem man ja eigentlich deprimiert rausgeht, weil im Gegensatz zu so amerikanischen Filmen wie Spotlight, der den Oscar bekommen hat 2015, wo es um Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche geht, da wurde das ja von Journalisten aufgearbeitet. Also da ist es ja wenigstens an die Öffentlichkeit gelangt. Und hier ist es eben ein Dokumentarfilm, der kann ja nichts erfinden. Und weil diese Aufarbeitung unbefriedigend ist, geht man aus diesem Film dann eben auch ganz anders raus.
Wird dieser Film in vielen Kinos zu sehen sein, oder anders gefragt, wie muss man sich wappnen, um in diesen Film zu gehen?
Man sollte schon wissen, dass es was sehr, sehr Hartes wird. Das ist jetzt nicht ein Film, den man sich so unvorbereitet anschauen könnte. Man muss schon dann auch in dieser Gefühlslage sein, dass man sagt, das tue ich mir jetzt an, in Anführungszeichen, oder dazu bin ich jetzt bereit. Im Kino wird es dieser Film nicht leicht haben, weil schon andere Filme wie François Ozons Gelobt sei Gott damals in Deutschland überhaupt nicht funktioniert haben. Deutsche Kinozuschauer sind eigentlich nicht bereit, sich sowas anzuschauen. Es ist aber auch ein kleines Fernsehspiel vom ZDF. Also irgendwann wird das dann wahrscheinlich auch wieder nur tief in der Nacht versendet werden. Aber man muss mal auch den Mut haben, sich vielleicht auch solche Geschichten anzuschauen im Kino.
Jörg Taschmanns Filme der Woche, die Doku Die Kinder aus Korntal und Die magischen Tiere Teil 3. Beides ab morgen, nehmen wir mal an, auch in Ihrem Kino. Bis zum 3. Dezember ist noch ein Weilchen hin. Dann wird bekannt gegeben, wer den 40. Turner Prize erhält. Großbritanniens wichtigste Auszeichnung für zeitgenössische Kunst. In der Tate Britain in London sind bis dahin die Arbeiten der vier Finalisten zu sehen. Gabi Biesinger stellt sie Ihnen vor.
Pio Abad hat ein überdimensionales Schmuckstück erschaffen. Ein ausgestrecktes Armband aus Perlen, Diamanten, Rubinen, geformt aus Beton. Auf dem Boden liegend, so lang wie ein Mensch, erinnert es auch an einen Körper, der aufgebahrt ist. Aufgewachsen auf den Philippinen ist die Familiengeschichte des 41-Jährigen geprägt von der Diktatur der Familie Marcos. Als sich das Ehepaar Marcos 1986 in die USA absetzte, hatte Gattin Imelda Schmuck im Wert von 21 Millionen US-Dollar in der Windeltasche ihres Enkels versteckt. Darunter war dieses Armband, schildert Kuratorin Lindsay Young.
The very large bracelet Imelda Marcos had in her collection, and that bodily size.
Diese körperliche Form soll auch an ein Totenbett erinnern, ein Staat, ein Regime, das aufgebahrt ist. Aber Abad bezieht sich auch auf seine Mutter, die starb, während er die Ausstellung vorbereitete.
So his mom passed away when he was making the show.
Auseinandersetzung mit Kolonialismus, Diktatur, weißer Vorherrschaft, das ist die thematische moralische Klammer, die die Nominierten für den Turner Prize in diesem Jahr verbindet, so Lindsay Young.
There is a shared interest in decolonial histories.
Die vier wollen der traditionellen Sicht auf die Geschichte neue Perspektiven und Narrative gegenüberstellen. Aber was sie darüber hinaus in besonderer Weise verbindet, ist, dass sie die Themen immer im Zusammenhang mit ihrer eigenen Familiengeschichte und sich selbst sehen. Entsprechend vollzieht die 65-jährige Künstlerin Claudette Johnson aus Manchester in ihren figurativen Porträts schwarzer Frauen und Männer einen Perspektivwechsel. Als Gegenmodell zur Marginalisierung von People of Color in der westlichen Kunstgeschichte verleiht Johnson ihren Porträts von Familie und Freunden ein spürbares Gefühl der Präsenz. Die 38-jährige Jaslyn Cower ist in Glasgow geboren und in der dortigen Sikh-Gemeinde aufgewachsen. Sie hat einen Raum eingerichtet, der Klangkompositionen verbindet mit Objekten wie Familienfotos oder kinetischen Handglocken. Ein riesiger religiöser Teppich lädt zum Hinlegen ein, um in die Luft zu gucken, wo ein Himmel aus schottischen Alltagsgegenständen schwebt. Daneben ein knallroter Ford Escort Cabrio Oldtimer, dem ein überdimensionales Häkeldeckchen übergestülpt wurde.
It's called Sociomobile and she talks about the car as being.
Das Werk heißt Soziomobil und sie erklärt, dass das Ford Cabrio das coole Auto war, von dem ihr Einwanderervater träumte. Und das Spitzendeckchen bezieht sich auf die Geschichte der indischen Einwanderer nach dem Krieg, die in der Baumwoll- und Textilindustrie arbeiteten.
Textile factories.
Die vierte Nominierte, die 59-jährige Delaine Lebas, stammt aus Worthing und ist mit einer immersiven Installation vertreten. Räume verhängt mit bemalten Stoffen und Kostümen, ein schwarzes Ross mit roten Samtschuhen, Erinnerungen an Objekte, die ihre Großeltern in der Vitrine stehen hatten. Fußend auf der Kulturgeschichte der Roma und ihrem Interesse an Mythologien führt die Künstlerin durch den Prozess von Tod, Verlust und Erneuerung. Über die Turner Prize Auswahl wird gerne geschimpft und auch dieses Jahr hagelt es Verrisse. Doch Waldemar Januszczak, Kunstkritiker der Sunday Times, meint, nach einigen Tiefpunkten sei die Auswahl dieses Jahr angemessen.
Considering what we've seen in the last few years, it's rather a good one.
Natürlich geht es bei allen vier Künstlern um Identitätspolitik. Man kann das ablehnen, aber Identitätspolitik ist nun mal das Thema in der aktuellen britischen Kunst. Und insofern ist die Ausstellung ein passendes Abbild der britischen Kunst heutzutage.
Then this show does that relatively fairly, I think.
Wie sie wirkt, das können Sie bis zum 3. Dezember in der Tate Britain in London sehen. In Klaus Bukatskis Kulturpresseschau bleibt es politisch, aber nicht nur.
Ich merke an mir selbst, dass ich mich freue, wenn mich jemand für jünger hält, sagt im Interview mit Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit, ein Mann mit 64 Jahren. Altersdiskriminierung geht vor allem von alten Menschen aus, indem sie nicht so alt sein wollen, wie sie sind. Sie wollen nicht zu dieser Gruppe gehören, meint der katholische Priester Thomas Frings. Das ist eine persönliche Beobachtung von mir, die ich in 38 Jahren als Seelsorger immer wieder gemacht habe. Da müssen wir uns nicht wundern, dass die jungen Leute nicht alt werden wollen, wenn wir ihnen vorleben, wie schlimm das ist. Da fragt Interviewerin Anna Schelt, woran haben Sie zuletzt gezweifelt? Antwort: Kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen habe ich mich gefragt, tue ich eigentlich genug für die Demokratie? Meine Antwort war, dass ich vor einigen Wochen einer Partei beigetreten bin. Ich sage jetzt nicht welche, auf jeden Fall einer demokratischen. Da können wir ahnen, wo er nicht Mitglied wurde. Über die unheimliche Nähe von AfD und BSW und ihre gar nicht so erstaunlichen Wahlerfolge macht sich in der Zeit Thomas Assheuer seine Gedanken. Keine Experimente. Am besten alles bleibt so, wie es ist, damit es irgendwann wieder so wird, wie es nie war. Darin ähneln sich seiner Meinung nach die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Tatsächlich bearbeitet das BSW dasselbe psychische Feld, dieselben Affektlagen und Erschöpfungsgefühle in der Bevölkerung wie die Alternative für Deutschland. Vor allen anderen haben die beiden Parteien erkannt, dass sich der Wind gedreht hat und die liberale Zukunft kein Versprechen mehr ist. Es gibt ein Rollback im Zeitempfinden, eine Sehnsucht nach Kontinuität, Dauer und beruhigender Gleichförmigkeit. Einfach soll das Leben sein, verständlich und durchsichtig. Lieber ein stinknormaler Mensch sein als ein flexibles Subjekt. Lieber das gute Alte als die öde Immergleichheit des Neuen. Für den Abstieg der Grünen bei den Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen sucht die Wochenzeitung Der Freitag nach Gründen. Der Osten versteht die Sprache der Grünen nicht, lautet einer. Die Sprache grüner Politik und Programmatik ist westdeutsch-akademisch. Das Gendern beispielsweise stammt aus dem feministischen Diskurs in Westdeutschland und ist logische Konsequenz, um die Gesellschaft für Frauenrechte zu sensibilisieren. In Westdeutschland, meint Nick Reimer. In Ostdeutschland waren die Frauen viel emanzipierter. Hier bezeichneten sie sich selbst als Maschinist oder Traktorist. Schließlich leisteten sie in der Brikettfabrik oder auf dem Trecker genauso viel wie ein Mann. Wobei sicherlich auch jede Menge Politikmaschinistinnen und Sprachtraktoristen anderer Parteien einmal darüber nachdenken sollten, ob sie nicht endlich mal mit ihrer teilweise nur noch für Eingeweihte verständlichen akademischen Fachsprache aufhören müssen. Mit Nahbarkeit und Authentizität dürfte ein gangbarer Weg gewählt sein, auf dem auch ein gewisses rhetorisches Geschick nicht schadet, empfiehlt Karl-Heinz Göttert für politische Ansprache. Zur Rede gehören zwei Partner, der Redner und der Angeredete, schreibt der Germanist in der Tageszeitung Die Welt. Gib keine ungefragten Ratschläge, sondern lebe so, dass andere dich danach fragen, rät der katholische Priester Thomas Frings in Christ und Welt. Lebenserfahrung kann man weitergeben, ohne belehrend zu sein, mit spannenden Erzählungen und auch nonverbal, indem man etwas vorlebt, etwas ausstrahlt.
Die Kulturpresseschau von und mit Klaus Pokatzki in Fazit mit Gabi Wuttke.